Willkommen auf dem Fantasy Channel. Diese Story von Wolfgang Holbein ist erschienen 2011 in der Anthologie Zwei Engel der Nacht im Fabilon Verlag. Es gibt viele Engel der Nacht zwischen Gut und Böse. Finden Sie heraus, welcher der Ihre ist. Wolfgang Holbein, Engel der Nacht 2. Der Engel bedachte ihn mit einem Blick, als wäre diese Frage nicht einmal wert, beantwortet zu werden, und tat es schließlich doch.
Du selbst bist es, der den Glauben in Frage stellt. Wenn es deinen Gott wirklich gibt, hätte er dir die Antwort nicht längst genannt?
Sag nicht immer mein Gott,
begehrte Gerber auf, und Verzweiflung begann sich in ihm breit zu machen. Der Engel hatte recht. Sein Leben lang, sein ganzes nahezu 60 Jahre währendes Leben hindurch, hatte er ein unendlich kostbares Geschenk besessen, ohne es auch nur zu ahnen, und jetzt, in den letzten Stunden, Minuten vielleicht, tat er alles in seiner Macht Stehende, um es selbst zu zerstören. Warum?
»Aber es ist dein Gott, Dummkopf«,
schalt ihn der Engel gutmütig.
»Du hast ihn erschaffen, genau wie mich. War's das, was du wissen wolltest?«
Gerber schwieg. Wellen der Verzweiflung begannen, ihn zu verzehren.
»War's diese Frage, die du stellen wolltest?«
beharrte der Engel unerbittlich.
»Nein«,
flüsterte er.
»Dann stell sie.«
Vielleicht hätte er es sogar getan, doch seine Stimme verweigerte ihm den Dienst, als wäre da etwas in ihm, das ihn verzweifelt daran zu hindern versuchte, seinen Fehler zu vollenden.
»Du willst wissen, ob es Gott gibt«,
fuhr der Engel fort.
»Nun gut, wenn es wirklich dein Entschluss ist, kostbaren Glauben gegen unnützes Wissen einzutauschen, dann will ich dir deine Frage beantworten.«
Er hielt damit inne, ruhelos auf und ab zu gehen und sich dabei weiterhin aufmerksam umzublicken, und sah Gerber ernst an.
»Es gibt ihn, mein Freund. Euer Gott ist kein Mythos, er existiert, und er ist so mächtig und allwissend, wie ihr glaubt.«
Zuerst Staunen, dann ein Gefühl von unendlich tiefer Erleichterung ergriffen von dem sterbenden Besitz. Eine unendlich schwere Last fiel von ihm ab, und plötzlich war der Zweifel vergessen, die Furcht dahin. Schmerzen und Übelkeit bedeuteten nichts mehr. Dann setzte der Engel fort.
»Aber da ist noch etwas, was du wissen willst, nicht wahr? Eine allerletzte Frage, vor der du ebenso große Angst hast, wie sie dich nicht loslässt.«
Der Monsignore schwieg. Plötzlich hatte er nicht mehr die Kraft, dem Blick des Engels standzuhalten.
»Die Antwort lautet ja«, sagte der Engel. »Es gibt auch den anderen.«
»Nein«, stieß er hervor, »das glaube ich nicht.«
Das entsprach der Wahrheit. Ebenso fest, wie er Zeit seines Lebens an die Existenz des allmächtigen Gottes geglaubt hatte, hatte er sich stets geweigert, an die Existenz Satans zu glauben.
»Weil das Konzept eines allmächtigen Gottes die Möglichkeit eines ebenso mächtigen Widersachers ausschließt, nicht wahr?«
fragte der Engel mit einem Spott in der Stimme, der nicht ganz so gutmütig war, wie Gerber es sich gewünscht hätte.
»Und dennoch predigen Männer wie du es den Menschen seit 2000 Jahren. Warum?«
Selbst wenn er diese Frage hätte beantworten können, hätte er es in diesem Moment nicht getan. Aber der Engel tat es für ihn.
»Weil es der einzige Weg ist, diese große Lüge aufrechtzuerhalten, mein Freund«,
sagte er.
»Wenn dein Gott nicht nur das Universum und diese Welt, sondern sogar euch Menschen und noch dazu nach seinem Vorbild erschaffen hat, wie könnte er dann gut sein und euch Hoffnung geben, wenn er zugleich auch für all das Leid und die Ungerechtigkeit und den Schmerz auf dieser Welt verantwortlich ist? Nein, diesen Teil schiebt ihr lieber dem anderen in die Schuhe, nicht wahr?«
»Nein!«
Gerber schrie fast. »Warum behauptete der Engel das? Er hatte doch selbst gerade gesagt, was Gerber Zeit seines Lebens gewusst hatte. Das Konzept eines allmächtigen Gottes ließ die Idee eines gleichstarken Gegners einfach nicht zu. Es gab keinen Teufel, keinen großen Versucher.
Wieder hatte der Engel seine Gedanken gelesen, und wieder antwortete er darauf, ohne dass Gerber sie aussprechen musste.
»Oh ja, und jetzt kommen wir zu der abgefeimtesten aller Lügen, nicht wahr? Euer Schlagetod-Argument, das so grotesk ist, dass man nicht einmal darüber diskutieren kann. Alles Gute und Schöne kommt von Gott, und für alles Schlechte und Hässliche sind die Menschen allein verantwortlich. Das fasst es doch so ungefähr zusammen, habe ich recht?«
»Er hat uns die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden«, murmelte er. Aber er spürte dabei, wie sich seine Augen mit heißen Tränen füllten und das flüchtige Gefühl der Erleichterung einer umso größeren Verzweiflung wich. Der Engel fegte sein Argument zuerst mit einer zornigen Handbewegung weg. Dann sagte er, »Wärst du erstaunt, wenn ich dir sage, dass genau das die Wahrheit ist?«
Erstaunt war Monsignore Gerber in der Tat. Er blinzelte die Tränen weg und starrte sein steinernes Gegenüber verwirrt an.
»Es ist die Wahrheit, Monsignore«, fuhr der Engel fort. »Er ist in jedem Einzelnen von euch. Ich weiß, weil jeder Einzelne von euch Gott ist. Nicht Gott hat euch nach seinem Ebenbild erschaffen, sondern ihr ihn nach eurem.«
»Das ist Häresie«, krächzte Gerber.
»Du hast gefragt«, entgegnete der Engel.
»Aber diese Antwort wollte ich nicht hören.«
»Ja, das dachte ich mir«, sagte der Engel spöttisch,
»weil es nicht die Wahrheit ist.«
»Aber was ist so schlimm daran?«, fragte der Engel.
»Macht es denn wirklich einen Unterschied, ob Gott nun euch erschaffen hat oder ihr ihn? Was ändert das an den Ideen, für die ihr steht?«
»Alles«, keuchte Gerber, »das macht es billig. Es beschmutzt alles. Gottes Wort kann nicht aus dem Mund eines Menschen kommen.«
»Ja, weil es ja auch nicht von Menschen aufgeschrieben worden ist, sondern von Gottes eigener Hand, nicht wahr?«
versetzte der Engel spöttisch. »Schade, dass er nur Aramäisch gesprochen hat oder was damals gerade so geredet wurde. Dann wollen wir nun hoffen, dass sich in all die zahllosen Übersetzungen und Deutungen, die seither angefertigt wurden, nicht ein einziger Fehler eingeschlichen hat.«
»Du weißt genau, wovon ich rede«, erwiderte Gerber erregt. »Es sind nicht die Worte, die zählen, es ist der Geist, der hinter ihnen steht.«
»Ein wundervoller Geist und eine wunderbare Idee«, sagte der Engel. »Warum erscheint dir der Gedanke als so unvorstellbar, dass sie von euch kommen soll?«
»Weil es nicht sein kann«, antwortete er hilflos.
»Ja, das ist genau die Art von Argument, die ich erwartet habe«, antwortete der Engel.
Gerber konnte nicht mehr entscheiden, ob er noch immer spöttisch oder nunmehr enttäuscht klang.
»Wie sagt ihr Menschen doch gleich, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Manchmal schafft ihr es immer noch, mich in Erstaunen zu versetzen. Ihr seid so klug und zugleich so dumm. Dieses Konzept ist eine so wundervolle Idee, und ihr weigert euch mit aller Macht zuzugeben, dass sie von euch stammt?«
Er schüttelte den Kopf.
»Warum versucht ihr alles, um euch klein zu machen, indem ihr einen allmächtigen Gott erfindet, der euch nicht nur erschaffen hat, sondern auch alles Gute und Positive für sich beansprucht und euch den schäbigen Rest überlässt?«
»Hast du nicht gerade gesagt, den anderen gäbe es auch?«
fragte Monsignore Gerber.
»Und auch den habt ihr selbst erschaffen«, antwortete der Engel.
Gerber war kein bisschen überrascht, aber entsetzt.
»Bist du es nicht, der immer behauptet, jeder Mensch trüge beides in sich, Gut und Böse, Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit?«
Gerber erwiderte nichts mehr darauf. Er zitterte am ganzen Leib und musste an sich halten, um nicht in Tränen auszubrechen. Es war nicht das, was der Engel sagte. Die Worte an sich hätten ihn nicht beeindrucken können. Der Monsignore war in theologischen Streitgesprächen ausgebildet und hatte Gegnern Paroli geboten, die sich hundertmal geschliffener ausgedrückt hatten als der Engel und denen Argumente mit Stolperdrähten und heimtückischen Fallen nur so gespickt gewesen waren, Kontrahenten, die ihre Fragen schon so stellten, dass sie nur eine einzige Antwort zuließen. Das Problem war, dass der Engel die Wahrheit sagte. Er war ein Engel. Er konnte nicht lügen.
»Warum quälst du mich so?«
flüsterte Gerber.
»Quälen?« wiederholte der Engel. Eine halbe Sekunde lang wirkte er verwirrt, dann bestürzt. Heftig schüttelte er den Kopf, so daß seine weißen Marmorlocken raschelten und scharrten.
Dabei war das genaue Gegenteil meiner Absicht. Warum wartet ihr Menschen immer nur darauf, etwas Schlimmes zu hören? Fällt es euch so schwer zuzugeben, dass das Leben auch gut zu euch sein kann?
Er sah Gerber erwartungsvoll an, schien schließlich einzusehen, dass er keine Antwort bekommen würde, und drehte sich dann halb herum, um mit einer auffordernden Geste zur Tür am anderen Ende des großen Kirchenschiffes zu weisen.
»Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen.«
Auch das hatte er nie zuvor getan. Gerber konnte sich nicht erinnern, ihn sich jemals weiter als eine oder zwei Flügelspannweiten vom Altar und seinem steinernen Sockel dahinter entfernen gesehen zu haben. Und er hatte dadurch ganz automatisch angenommen, dass er es gar nicht konnte. Nun aber bewegte der Engel sich, ohne sich auch nur mit einem Blick davon zu überzeugen, ob Gerber seiner Aufforderung folgte oder nicht, zwischen den dicht stehenden Bankreihen hindurch auf den Ausgang zu. Seine Flügelspitzen scharrten über den gefliesten Boden, und ein- oder zweimal glaubte Monsignore Gerber Funken sprühen zu sehen, wo Marmor über Marmor scharrte, verscheuchte diesen Gedanken, aber erschrocken. Trotzdem begann sein Herz immer heftiger zu klopfen, während er dem riesigen Engel folgte, und der pulsierende Schmerz in seinem Hinterkopf nahm dessen Takt auf und wurde mit jedem Schlag ein winziges bisschen heftiger. Es erschien ihm unvorstellbar, dass der Engel die Kirche verlassen wollte. Natürlich würde niemand ihn sehen, dessen war sich Gerber gewiss. Nach den ersten Begegnungen war er zuletzt in den vergangenen 3 Monaten beinahe täglich hergekommen, um mit seinem geflügelten Führer zu reden, und nur an sehr wenigen dieser Tage waren sie allein gewesen, möglicherweise sogar an gar keinem, so genau erinnerte er sich nicht mehr. Dennoch hatte niemand etwas von den endlosen Zwiegesprächen des Monsignores mit dem Engel mitbekommen. Da waren keine verstörten Blicke gewesen, keine verstohlenen Gesten oder getuschelten Bemerkungen hinter seinem Rücken. Einmal sogar hatte ihn einer der jungen Messdiener, deren Gesichter Gerber mittlerweile gut genug kannte, um sie auseinanderzuhalten, gefragt, warum er denn fast täglich käme, nur um eine Stunde oder länger reglos vor dem Altar zu stehen und die riesige Statue anzustarren. Vielleicht hatte er ihn für einen Kunstliebhaber gehalten, vielleicht auch einfach nur für verrückt. Vielleicht war er es ja. Er musste wieder an das denken, was der Engel ganz zu Beginn ihres Gespräches gesagt hatte. Da war etwas in seinem Inneren, das wuchs und wucherte und fraß und das möglicherweise sein Denken beeinflusste, ihm vielleicht Dinge vorgaukelte, die es nicht gab. Der Gedanke hatte etwas Erschreckendes, beruhigte ihn zugleich aber auf fast absurde Weise, denn da war auch noch etwas anderes, was die geflügelte Gestalt gesagt hatte. Letzten Endes spielte es keine Rolle, ob er sich die Welt, wie er sie sah, nur einbildete oder nicht. Es war die einzige, die er hatte. Der Engel hatte die offenstehende Hälfte des Portals erreicht und blieb zu Gerbers Erleichterung stehen, ohne das Kirchenschiff zu verlassen. Helles Sonnenlicht überflutete seine Gestalt und verlieh dem weißen Marmor einen fast goldenen Schimmer. Und hätte Gerber es nicht besser gewusst, er hätte geschworen, den Engel eine Sekunde lang geblendet die Augen zusammenkneifen zu sehen. »Schau«, sagte er. Er bedeutete Gerber mit einer gleichermaßen sanften wie befehlenden Geste, an ihm vorbei und ins Freie zu treten, und dieser gehorchte, blieb aber sofort auf der anderen Seite der Tür stehen. Im ersten Moment wusste er nicht, was der Engel ihm zeigen wollte. Der Anblick unterschied sich kaum von dem, den der große, an 3 Seiten von Bäumen gesäumte Platz in den letzten 3 Monaten geboten hatte. Ein unregelmäßig geformtes, mit blauen Kopfsteinen gepflastertes Oval, das zur Zeit seiner Entstehung bescheiden gewesen sein mochte, heute und in einer Stadt wie dieser aber eine unverschämte Verschwendung von kostbarem Platz darstellte. Der einzige Unterschied zu früher waren die Menschen. sah man sonst nur wenige, zumeist Spaziergänger, die gemächlich vorbeiflanierten oder auch gekommen waren, um einen Moment stehen zu bleiben und den prachtvollen Kirchenbau zu bewundern, mussten es jetzt Dutzende sein, wenn nicht Hunderte, die allein oder auch in kleinen Gruppen dastanden, schweigend abwarteten oder schwatzten, aufgeregt oder gebannt waren. Viele von ihnen trugen dunkle Brillen und sahen zum Himmel hoch, und die meisten hatten sich mit Fotokameras oder Camcorder bewaffnet. Eine Unsitte der modernen Zeit, dachte Gerber scheinbar zusammenhanglos, dass jeder alles ununterbrochen fotografieren und filmen musste, als wären die Bilder, die er in seinem Gedächtnis hatte, nicht genug oder als traue er ihnen nicht.
»Womit du der Wahrheit einen großen Schritt näher gekommen bist«, sagte der Engel hinter ihm.
Zuerst verstand Gerber nicht, was er damit meinte. Verwirrt drehte er den Kopf und wollte zu dem Engel sehen, aber der schien verschwunden. Erst als der Monsignore sich konzentrierte, gewahrte er die Marmorgestalt als flachen Schatten unter dem hohen Viertelkreis der offenen Torhälfte. Er war einen halben Schritt zurückgewichen, damit das Sonnenlicht nicht mehr auf seine prachtvolle Gestalt fallen und ihn womöglich verraten konnte.
»Was wolltest du mir zeigen?«
»All diese Menschen dort«, erklärte der Engel. Seine Stimme, sonst ein ebenso sanftes wie machtvolles Flüstern, erklang nun direkt in Gerbers Kopf. Wahrscheinlich hatte sie das die ganze Zeit über getan.
»Wie viele von ihnen, glaubst du, werden das Himmelreich zu sehen bekommen?«
»Zu wenige«, antwortete Gerber traurig. Der Engel nickte.
»Obwohl doch ein jeder von ihnen ein Geschöpf deines Gottes ist, nicht wahr?«
sagte er, schon wieder mit dieser Mischung aus sachtem Spott und Bedauern.
»Sag mir, Monsignore, wenn dein Gott sie alle erschaffen hat und wenn alles, was sie tun oder auch unterlassen, nach seinem Willen ist, mit welchem Recht lässt er dann manche in sein Königreich einziehen und andere nicht?«
»Weil er uns die Freiheit zu entscheiden gegeben hat«, wiederholte Gerber, doch er konnte inzwischen hören, wie billig das klang. Worte, die er auswendig gelernt hatte und wie ein Mantra von sich gab, aber die im Grunde nichts bedeuteten.
»Aber wäre Gott dann nicht der größte Sünder überhaupt?« fragte der Engel.
Die Worte hätten ihn empören sollen, denn sie waren ein bewusster Schlag ins Gesicht eines Mannes seiner Berufung, aber sie taten es nicht. Er sah den Geflügelten nur fragend an.
»Wäre es denn nicht die größte aller Grausamkeiten?« fuhr der Engel fort. »Ein Wesen freien Willens zu erschaffen, nur zu dem Zweck, es zu bestrafen, wenn es diesen freien Willen tatsächlich nutzt.«
»Das ist Unsinn, und das weißt du auch«, antwortete Gerber lahm.
»Ein jeder von euch ist sein eigener Gott«, fuhr der Engel erbarmungslos fort. »Es ist eure Entscheidung, was euch erwartet, wenn eure Existenz auf dieser Ebene zu Ende geht.«
Er wies auf die versammelte Menge auf dem Platz unten. Gerber spürte die Bewegung mehr, als dass er sie sah, denn der Engel war ein weiteres Stück in den Schatten des Kirchenschiffes zurückgewichen. Seine Umrisse schienen eckiger geworden zu sein.
»Das gilt auch für den anderen. All jene, die ihr Leben in Furcht vor Hölle und ewiger Verdammnis verbracht haben, werden sie vielleicht erfahren.«
Es dauerte eine Weile, bis Gerber begriff, was der Engel ihm damit sagen wollte. Aus aufgerissenen Augen starrte er den schwarzen, eisenflügeligen Schatten an.
»Nein«, flüsterte er, »das kann nicht sein.« »Und doch ist es so«,
beharrte der Engel, ebenso sanft wie erbarmungslos.
»Ihr habt es von Anfang an gewusst. Hast du dich nie gefragt, wieso man von den Mächten des Lichts und denen der Dunkelheit spricht? Wieso dein Gott als strahlendes Wesen auf einem Thron aus Sonnenlicht beschrieben wird und der andere als Kreatur der Finsternis, die durch die Nacht und die Schatten schleicht? Es gibt sie beide. Ihr habt sie erschaffen.«
Die eiserne Hand des Engels wies nach oben, in den Himmel hinauf, zu der grellen Sonnenscheibe, die perfekt senkrecht über dem Platz stand und der schmalen, nachtschwarzen Sichel, die an ihrem Rand zu fressen begann. Unten auf dem Platz setzten die Letzten ihre getönten Brillen auf, um ihre Augen zu schützen. Doch Gerber zwang sich, dem weißlodernden Ball standzuhalten. Er glaubte zu spüren, wie das sengende Licht seine Netzhäute verbrannte. Aber welchen Unterschied machte das jetzt noch?
»Der Weg in deine Vision des Himmelsreichs stand dir offen, mein Freund«, fuhr der Engel fort. »Ein Leben lang. Aber du hast gefragt. Jetzt musst du dich entscheiden, wenn du es noch kannst.«
Das verstand er nicht. Er wollte es nicht verstehen, wollte nicht begreifen, welchen Grund diese Grausamkeit hatte, welche Sünde er begangen hatte, nun so bestraft zu werden. Seine Augen begannen zu tränen, dann zu schmerzen. Aus der schmalen Sichel des Mondes, die sich vor die Sonnenscheibe schob, war ein Viertelkreis geworden, und die allgemeine Helligkeit nahm ab. Ein gebanntes Raunen und Murmeln drang wie Meeresbrandung von der Menge am Fuße der Treppe zu ihm herauf.
»Du lügst«, sagte er.
Ein raues, wie aus rostigem Eisen gehämmertes Lachen antwortete ihm.
»Ein Engel, der lügt. Du weißt selbst, wie sich das anhört und was es beweist.«
Mit großer Mühe gelang es Gerber, seinen Blick von der immer schneller erlöschenden Sonnenscheibe loszureißen und noch einmal auf die Menschenmenge hinabzusehen. Er musste blinzeln, um mehr als Schatten zu erkennen, was nicht nur am immer schwächer werdenden Licht lag. Der Schmerz in seinem Hinterkopf war unerträglich geworden und ihm schwindelte. Vermutlich hatte er seine Augen in den wenigen Augenblicken schon irreparabel geschädigt, in denen er sie gezwungen hatte, direkt in die Sonne zu sehen. Warum auch nicht? Er brauchte sie nicht mehr. Er blickte auf das Meer von Menschen hinab, hunderte von Köpfen, die in den Nacken gelegt waren und die Gesichter der erlösenden Sonne zuwandten, und ein grenzenloses, kaltes Entsetzen ergriff von ihm Besitz. Der Arzt hatte sich nicht getäuscht, begriff er. Seine letzten Augenblicke wurden zu schierer Qual, wenn auch ganz anders, als der Mediziner es gemeint hatte.
»Dann haben wir sie alle verdammt?«
»Nicht alle«, antwortete der Engel. Gerber hörte, wie der Schatten hinter ihm aus der Tür trat und spürte die pure Präsenz seines gewaltigen Körpers. Er verbot es sich, sich zu ihm umzudrehen.
»Nur diejenigen, deren Herzen eure Botschaft erreicht hat, die, denen ihr ein Leben in Angst vor der Hölle und ewiger Verdammnis eingeredet habt, diese ist ihnen gewiss, so wie dir das Paradies gewiss gewesen wäre. Aber du hast gefragt.« »Warum hast du mich nicht gewarnt?« flüsterte Gerber.
Er sah wieder nach oben. Die Sonne war nahezu verschwunden, kaum mehr als ein haardünner, blendend weißer Rand war noch geblieben. Doch er schmolz immer schneller dahin, als sich die Sonnenfinsternis ihrem Höhepunkt näherte. Tag und Nacht wurden eins, hell und dunkel vereinigten sich.
»Das habe ich«, belehrte ihn der Engel. Jetzt war seine Stimme nicht mehr sanft, sondern nur noch gnadenlos. »Du selbst hast es getan, unzählige Male. Du hast es oft genug deinen Schäfchen gepredigt, um die Angst in ihre Herzen zu pflanzen. Es ist die Geschichte von Lots Weib, erinnerst du dich?«
»Das ist nur eine Legende«, sagte Gerber.
»Ihr habt sie euch ausgedacht, wie das meiste«,
bestätigte der Engel.
»Und doch ist es eine sehr kluge Geschichte. Eine Warnung, die weisere Männer als du denjenigen mit auf den Weg geben wollten, die nach ihnen kommen. Auch Lots Weib wurde gewarnt, doch sie hat sich entschieden, Glaube gegen Wissen einzutauschen.«
»Und du?«
hauchte Gerber. Der Engel antwortete nicht. Warum auch? Er kannte die Antwort. Über ihm erlosch lautlos die Sonne, und graues, silbern schimmerndes Zwielicht breitete sich über die Welt aus und verschlang alle Farben.
»Du lügst«, wiederholte Gerber noch einmal. »Das ist die letzte Prüfung, nicht wahr? Du willst meinen Glauben auf die Probe stellen?«
»Dreh dich nicht um, Lot«,
grollte der Engel. Aber Gerber drehte sich um. Er musste es wissen. Der Engel stand hinter ihm, schrecklich. Eine gigantische schwarze Gestalt, mit Schwingen wie aus geschliffenen Sensenklingen und Krallen
und Reißzähnen und den Augen eines gnadenlosen Jägers, und Gerber begriff, dass er auf dessen letzte Warnung hätte hören sollen. Aber da war es zu spät. Mit einem reißenden Laut wie von Stahl, der in Fleisch schnitt, stürzte sich der Engel auf ihn. Krallen und Zähne und Rasiermesser scharfes Eisen gruben sich in sein Fleisch, und noch bevor der Engel seine gewaltigen schwarzen Schwingen ausbreitete, um den Monsignore mit sich in die Höhe und der immerwährenden Nacht entgegenzutragen und Qual und Entsetzen nie gekannter Ausmaße ihn erreichten und immer noch schlimmer und schlimmer und schlimmer wurden und es für alle Ewigkeiten weiter sein würden, begriff er, dass er sich zumindest in einem Punkt nicht getäuscht hatte. Der Engel hatte die Wahrheit gesagt. Ein Engel konnte nicht lügen.
Thank you.